So, guten Morgen zusammen. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Psalm 103, Vers 12. In die Tiefen des Meeres hat er unsere Sünden geworfen. Micha 7, 18. Gott wird uns keine unserer Sünden anrechnen. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, sich Kind Gottes nennen zu dürfen. Uns, die wir Gott unsere Schuld bekannt haben. Uns hat Gott von aller Ungerechtigkeit gereinigt, gemäß seinem Wort, durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Und deswegen können wir Gewissheit haben, dass wir eines Tages nicht vor Gottes großem Gericht, vor seinem weißen Thron stehen werden, um gerichtet zu werden zum ewigen Tod. Wir werden nicht gerichtet. Gott hat schon längst entschieden, dass wir nicht gerichtet werden, denn da gibt es nichts mehr, wofür wir gerichtet werden können. Durch das Blut Jesu Christi sind wir reingewaschen von aller Schuld. Gott wird uns keine unserer Sünden anrechnen. Das ist die schönste Nachricht, die ich kenne. Und doch gibt es da jemanden, der uns anklagt. Und trotzdem werden wir angeklagt. Wie kann das sein? Frei von aller Schuld und trotzdem angeklagt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und doch gibt es jemanden, der uns unsere Sünden jeden einzelnen Tag aufs Neue aufs Brot schmiert. Schau sie dir an, deine ekelhaften Sünden. Und du denkst, dir hat Gott vergeben. Und du denkst, du bist ein Kind Gottes. Du denkst, dich kann Gott noch gebrauchen. Du denkst, du kannst eines Tages gerecht vor Gott stehen. Du hast viel zu viele Sünden auf deinem Kerbholz. So jemand kann Gott nicht gebrauchen. So jemand kann dem Gericht Gottes nicht entkommen. Also Gott verspricht, dass wir nicht gerichtet werden. Und trotzdem gibt es da einen, der uns anklagt. Gott ist es nicht. Es ist eine unglaubliche Perversion, angeklagt zu werden, obwohl man eigentlich Vergebung erfahren hat und nicht vor Gericht erscheinen muss. Jemandem, dem Absolution erteilt wurde, im Nachhinein doch noch anzuklagen, ist einfach ungerecht. Der arme Kerl, er denkt, er müsse nicht vor Gericht erscheinen, ihm wurde alle Schuld vergeben und auf einmal bekommt er Post und er erfährt, er wird doch angeklagt. Was muss das für ein Schock sein? Der Teufel ist es, der es liebt, dich anzuklagen. Gott spricht dich frei, aber der Teufel klagt dich wieder an. Vor unserem großen Gott, Tag und Nacht, klagt er unsere Brüder und Schwestern vor unserem großen, heiligen Gott an. Offenbarung 12, 10. Er klagt dich manchmal so sehr an, dass du vergisst, dass Gott dir deine Schuld bereits vergeben hat. Und manchmal treibt er dich so schlimm in Verzweiflung, er schmiert dir schön all deine Fehler aus Brot, Tag für Tag und Nacht für Nacht, deine Fehler der Vergangenheit, die du als Kind Gottes Gott schon längst bekannt hast, die Gott dir schon längst vergeben hat, die Gott dir, der du in der westlichen Zivilisation lebst, genommen hat und sie bis in den fernen Osten getragen hat und dort verbuddelt hat. Der Teufel reist dorthin in den fernen Osten, buddelt alles wieder aus, reist damit zurück in den Westen, bis vor deine Haustür, tritt deine Tür ein und schmeißt dir all deine stinkenden Sünden wieder vor die Füße. Und dann taucht er in die tiefsten Tiefen des Meeres, viele tausend Meter, in die dunkelsten und tiefsten Stellen des Meeres, wo deine Sünden begraben liegen, um sie dort wieder herauszuholen. Christus ist für dich gestorben und hat deine Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen. Aber der Teufel nimmt diesen scheinbar unüberbrückbaren Weg wieder auf sich, um sie wieder herauszuholen. Kannst du dir vorstellen, wie sehr der Teufel das Erlösungswerk Christi hasst, wenn er dazu bereit ist, in die tiefsten Tiefen des Meeres zu tauchen und deine Sünden wieder herauszuholen, um sie dann wieder vor die Füße zu werfen? Kannst du dir vorstellen, wie viel ihm daran liegt, dich wieder anzuklagen? Er tut das Tag und Nacht, lesen wir in Offenbarung 12,10. Wie groß muss sein Hass auf jedes einzelne Kind Gottes sein, damit er diesen weiten Weg auf sich nimmt? Und diese Masche zieht er mit allen Kindern Gottes ab. Mit allen. All deine längst vergebenen Sünden. Er holt sie wieder hervor und schmeißt sie dir vor die Füße. Stinkend nach Algen und Dreck und dem stinkenden Geruch der Sünde obendrein. Und nicht nur vor deine Füße schmeißt er sie dir, nein, versuchst du zu schlafen, er kippt alles auf dich drauf und du ekelst dich so sehr davor, dass du nicht schlafen kannst. Und dann stehst du auf und der ganze Haufen stinkender Sünde klebt an dir fest und die Sünde ist so, so schwer und lastet an dir. Und du kannst nicht mehr richtig gehen, du stolperst zu Hause nur noch rum, denn da hängen diese Sünden an deinen Füßen und sie lasten auf deinen Schultern und sie reißen dich zu Boden und früher oder später brichst du zusammen, dass du über den Boden kriechst, vergraben unter deinen Sünden. Und du denkst nur, wie kann Gott jemand wie mich, der so schwer mit Sünden beladen ist, noch lieben? Wie kann Gott jemand wie mich noch gebrauchen? Wie kann Gott mich überhaupt noch erretten? Ja, die anderen ja, aber mich niemals. Meine Sünden haben mich begraben. Ich wünsche mir so sehr, dass du diese Situation nicht kennst. Aber ich weiß ganz genau, es sind einige hier, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Der Teufel ist der Verkläger der Brüder und Schwestern. Wahr ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dass der Teufel dich nicht aus Gottes Hand reißen kann, denn du bist teuer erkauft worden durch das Blut Jesu Christi. Wenn du daran glaubst, bist du ein Kind Gottes und das bleibst du auch. Das bewahrt dich aber nicht vor den hinterlistigen Angriffen des Teufels. Er wird dich dein ganzes Leben lang anklagen und attackieren, überall, wo du bist. Die Bibel spricht in Epheser 6, 11 von den listigen Kunstgriffen des Teufels gegenüber den Kindern Gottes. Schlachterübersetzung. Kunstgriffe. Ein Kunstgriff an sich ist ein geschickter, schneller Handgriff, ein Trick, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein Kunstgriff an sich ist etwas Bewundernswertes. So manch einer hier ist vielleicht handwerklich sehr begabt und kann besonders gut, keine Ahnung, irgendwelche Dinge reparieren und man wundert sich, oh Mann, wie hat er das nur so schnell hinbekommen? Ich habe mich letzten Dezember von zu Hause ausgesperrt und ich musste dann den Schlüsseldienst rufen und der Schlüsseldienst kam, ich glaube, der hat keine 5 Sekunden gebraucht und die Tür war wieder auf. 5 Sekunden Arbeit. Es ist das Handwerk eines Schlüsseldienstes. Er kennt sich halt gut mit Türen aus und ruckzuck war die Tür wieder auf. Und ich war so erleichtert, dass ich wieder rein konnte. Mit seinen kleinen Kunstgriffen hat der Schlüsseldienst mich aus meinem Elend, ich sage mal aus meiner Verzweiflung, befreit. Der Teufel allerdings nutzt seine Kunstgriffe für das exakte Gegenteil. Die Bibel spricht von listigen Kunstgriffen. Epheser 6,11. Epheser 6,11 spricht von den listigen Kunstgriffen des Teufels. Listig ist jemand, der im Verborgenen etwas Böses ausbrütet und umsetzt. Das heißt, es kann passieren, dass du vom Teufel aufs Glatteis geführt wirst und er dich in große Verzweiflung treibt, ohne dass du mitbekommen hast, wie er das überhaupt geschafft hat. 5 Sekunden und schon hast du den Salat. Innerhalb von ein paar Sekunden ist er irgendwie zur Hintertür hereingekommen, ohne dass du es geahnt hast. Und auf einmal liegst du zerstört am Boden, kommst nicht mehr hoch, versinkst in Verzweiflung. Du fragst dich, wie konnte das passieren? Und statt von deiner Verzweiflung befreit zu werden, versinkst du immer und immer tiefer in Verzweiflung. Der Teufel holt dich nicht aus deiner Verzweiflung heraus, er begräbt dich in Verzweiflung. Schlussendlich, egal was du tust, du liegst verzweifelt am Boden und dort am Boden hält dich der Teufel fest und du würdest dich gerne aufrichten. Aber der Teufel bedient sich immer und immer wieder seiner listigen Kunstgriffe, um dich verzweifelt am Boden zu halten. Und schon schmeißt er dich mit deiner nächsten Sünde ab. Er schmeißt dich auch mit Lügen ab. Hauptsache, du stehst nicht mehr auf. Und du versuchst noch, dich an der Küchenzeile irgendwie festzuhalten, dich aufzurichten. Aber du hast keine Kraft mehr. Es geht nicht mehr. Du bleibst am Boden liegen, schön unwirksam für das Reich Gottes. Der Teufel liebt es, dich am Boden zu sehen. Unwirksam für das Reich Gottes. Er erzählt dir, wie schwach und erbärmlich du bist. Du kannst nichts, du bist nichts, du bist zu jung, du bist zu alt, dein Leben war die reinste Katastrophe. Deine Sünden der Vergangenheit bestimmen jetzt den Rest deines Lebens. Niemand braucht jemanden wie dich, erst recht nicht Gott. Gott braucht dich nicht, er liebt dich nicht und überhaupt, wofür lebst du überhaupt? Sieh ein, dein Leben hat keinen Sinn mehr, keinen Sinn. Und wer an diesem Punkt schon war, weiß, welche furchtbaren Gedanken dann folgen. Der Teufel kann richtig große Geschütze auffahren. Und wir dürfen sie niemals unterschätzen. Und wir müssen wissen, welche Waffen unsere Waffen sind. Und welche Waffen uns schützen. Also Gott, steh mir bei, dass wir heute Kraft des Wortes Gottes die listigen Kunstgriffe des Teufels etwas aufdecken können und dass wir uns klar machen können, wie wir uns gegen diese schützen können. Wir sind Geschwister und wir wollen einander helfen, im Kampf gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels standzuhalten. Und bist du bereits gestürzt, lass uns einander helfen, wieder aufzurichten. Das Erste, was du wissen musst, ist, der Teufel ist der Vater der Lügen. Und die Lügen des Teufels, mit denen er dich zu Fall bringen will, müssen wir mit der Wahrheit Gottes begegnen. Müssen wir mit Gottes Wahrheit aufdecken und besiegen. Also lasst uns so tief, wie es uns nur möglich ist, soweit Gott uns gnädig ist, der Wahrheit heute ins Auge blicken. Vorweg, die Wahrheit wird auch zuerst etwas wehtun. Aber dann wird sie dazu dienen, Menschen wiederherzustellen, wieder aufzurichten und Leben wieder mit Frieden und Freude zu füllen, mitten im Kampf. Der Bibeltext von heute ist sehr bekannt, Epheser 6, Verse 10 bis 17. Epheser 6, Verse 10 bis 17, ich habe ihn ausgedruckt und zu Hause neben meinen Schreibtisch gehängt. Ich kann ihn mir nicht oft genug durchlesen. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. So, erstmal bis hierhin. Paulus schreibt den Epheserbrief an die Heiligen und Treuen in Ephesus. So nennt er sie selbst, heilig und treu. Sie weichen nicht von den Wegen, die unser Herr ihnen vorgegeben hat, ab. Eine treue Gemeinde, eine gottesfürchtige Gemeinde. Man könnte meinen, wenn man gottesfürchtig lebt, dann bleiben einem die listigen Kunstgriffe des Teufels erspart, mit denen er uns attackieren will, weil Gott kümmert sich schon um uns. Man könnte denken, ein gottesfürchtiger Mensch hätte nichts zu befürchten vor dem Teufel. Gott hat mich in eine Seifenblase gesteckt, dort schwebe ich jetzt drin und alles ist rosarot. Ich kann mich zurücklehnen, das Leben genießen und um mich herum sind wundervolle Wiesen, Blümchen, Springbrunnen und ich schwebe in meiner Seifenblase und gucke mir das alles in Ruhe an und genieße den wundervollen Ausblick. Ist das so? Dann frag dich bitte, warum Paulus die gottesfürchtigen Epheser dazu auffordert, eine Waffenrüstung anzuziehen, eine vollständige Waffenrüstung. Die Antwort ist ganz einfach. Deine wundervollen Wiesen mit den Blümchen und den Springbrunnen gibt es einfach nicht. Denn du stehst auf einem Schlachtfeld. Die einzigen Blümchen, die mal dort standen, wurden von einer Armee plattgetrampelt. Nur Schlachtfeld, wo du auch hinguckst. Und dir gegenüber ein brüllender Löwe. Das ist genau die Sprache der Bibel, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Ihr wisst, wen ich meine, den Teufel. In Apostelgeschichte 20, 29 lesen wir noch von Paulus' letzten Worten an die Epheser, kurz bevor er sich von ihnen verabschiedet. Er sagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Er spricht von Leuten, die die Gemeinde mit falschen Lehren verführen wollen, mit Unwahrheiten, mit Lügen. Er nennt sie räuberische Wölfe. Luther sagt, reißende Wölfe. Paulus sagt den Ephesern in seinem Brief, Epheser 6, 13, dass böse Tage auf sie zukommen werden. Keine Seifenblasen, keine Wiesen mit Blümchen, keine Springbrunnen. Stattdessen ein Schlachtfeld, der Löwe, reißende Wölfe und mittendrin du. Das ist das Szenario, in dem du dich befindest. Und dann zählt nur eins. Hast du deine Waffenrüstung an? Bist du bereit für den Kampf? Denkst du vielleicht, du brauchst deine Waffenrüstung nicht? Dann bist du ein gefundenes Fressen. Bist du schon mal reißenden Wölfen begegnet, die von einem brüllenden, wütenden Löwen rumkommandiert werden? Glaub nicht, du bräuchtest deine Waffenrüstung nicht. Aber hörst du auf die Befehle Paulus, der in der Autorität Christi spricht, dann ziehst du dir deine Waffenrüstung an und machst dich bereit für den Kampf, damit du bereit bist am bösen Tag, wie Paulus es sagt. Am bösen Tag, und die Bibel ist ganz klar, seit dem Sündenfall ist jeder Tag ein böser Tag. Also wenn jeder Tag ein böser Tag ist, dann mal dir mal aus, wann du das nächste Mal deine Waffenrüstung ablegen darfst. Wenn jeder Tag dieser Welt ein böser Tag auf dem Schlachtfeld ist, wann darfst du dann deine Waffenrüstung ablegen? Ganz einfach, wenn Christus dich heimruft und dich persönlich von dem Schlachtfeld abzieht, an dem Tag, an dem du stirbst oder entrückt wirst. Aber bis dahin stehst du auf dem Schlachtfeld, jeden einzelnen Tag, gegen die Mächte der Finsternis. Paulus sagt in Epheser 6,12, sie sind die Weltbeherrscher. Diese Mächte der Finsternis herrschen in der ganzen Welt, überall. Und selbst wenn du nach Mallorca in den Urlaub fliegst, um dich zu erholen, du liegst am Strand, denk dran, du stehst auf einem Schlachtfeld. Vielleicht noch mehr als sonst. Fährst du nach Norwegen zum Angeln, stehst du auf dem Schlachtfeld. Gehst du zum Friseur oder zum Fingernagelstudio, stehst du auf dem Schlachtfeld. Schule, Schlachtfeld, Arbeit, Schlachtfeld, Rente, auch Schlachtfeld. Du kämpfst bis zu deinem letzten Tag, und wenn du nicht auf den Boden des Schlachtfelds stürzen und darüber kriechen willst, zieh dir deine Waffenrüstung an. So, das ist die Ausgangsposition. Wir wollen uns heute erstmal die ersten beiden Rüstungsgegenstände der Waffenrüstung ansehen. Das allererste, das Paulus erwähnt, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das erste, das Paulus erwähnt, ist der Gurt der Wahrheit um unsere Lenden. Der Gurt um die Lenden, beziehungsweise der Kriegsgürtel, um den es hier geht, spricht Paulus natürlich bewusst an. Er kannte die römischen Soldaten seiner Zeit sehr gut und er wusste genau, wovon er sprach, wenn er eine Waffenrüstung vor Augen hatte. Dieser Gürtel sollte damals das Obergewand eines Soldaten, die sogenannte Tunika, zusammenbinden. Die Tunika reichte bei den Soldaten vom Hals bis zu den Knien herab und dieser Gürtel hielt die Tunika zusammen, sodass sie beim Laufen nicht herumflatterte. Und warum war dieser Gürtel so wichtig? Er machte die Soldaten erst handlungsfähig. Der Soldat konnte sich ungehindert und schnell bewegen, ohne dass ihn die Tunika irgendwie störte. Außerdem diente ihm der Gürtel als Halterung. Er konnte dort Messer und andere Ausrüstungsgegenstände hineinstecken. Und dadurch hatte er die Hände frei zum Handeln. So war er handlungsfähig. Der Gürtel diente auch als Erkennungszeichen, als Ausweis. Er war dadurch erkennbar als Soldat. Und davon abgesehen, wer sich den Gürtel umgeschnallt hat, ist bereit zum Kampf. Und außerdem, wenn du ihn richtig feste anschnallst, wirst du standhaft. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, Vers 14. Während wir uns nun mit der Wahrheit beschäftigen wollen, müssen wir auch den Lügen des Teufels uns widmen. Wer erfolgreich kämpfen will, muss auch die Waffen oder die Taktik des Gegners kennen. Vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt Folgendes. An der Frage bin ich im Laufe der letzten Jahre ab und zu mal fast verrückt geworden. Ist es jetzt der Teufel, der mir meine Sünden vorhält und mich damit anklagt und quält? Oder ist es Christus, der mir meine Sünden offenbart und mich dadurch zur Buße führen will? Wenn mir meine Sünden also bewusster und bewusster werden und auf mir schwer lasten, macht der Teufel das oder macht Christus das? Leide ich, weil Christus mich zur Buße führen will oder leide ich, weil der Teufel mich einfach nur zerstören will? Das ist ein unglaublicher Knoten in meinem Kopf gewesen. Und ich würde ihn heute mal gerne so ein bisschen lösen. Ich weiß, es ist jetzt etwas theoretisch, was jetzt kommt, aber bitte haltet durch. Also, Christus will, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dass du deine Sündhaftigkeit erkennst, darüber Buße tust und ihn als deinen Heiland und Herrn annimmst. Dann hast du Heilsgewissheit. Du lebst nun in fortwährender Buße, denn du verstehst mehr und mehr durch das Studieren des Wortes Gottes, wie fehlerhaft du bist, aber stets in dem Wissen, dass Christus für deine Schuld gestorben ist und du dich deiner ewigen Errettung gewiss sein kannst. Ich sag mal, das ist der Idealzustand. Der Teufel nun ist ein Lügner durch und durch. Er belügt dich folgendermaßen. Vor deiner Wiedergeburt sollst du deine Sündhaftigkeit gar nicht erst erkennen. Er belügt dich und redet dir ein, dass du gar nicht so schlecht bist, wie die Bibel dir weismachen will. Du bist ein ganz korrekter Typ. Also vor deiner Bekehrung sagt der Teufel dir, dass du gar nicht so schlecht bist. Du brauchst Christus nicht, nach dem Tod wird schon alles gut. Dann aber solltest du dich doch bekehren und wiedergeboren werden und Christus angenommen haben, dann tischt er dir die exakte gegenteilige Lüge auf, nämlich auf einmal, dass du viel zu schlecht bist, als dass Christus sich annehmen und erretten könnte. Im schlimmsten Fall erzählt er nun, dass auf dich die Hölle wartet. Also vor deiner Wiedergeburt erzählt dir der Teufel, du bist zu gut, du hast gar nicht so schlimm gesündigt, du brauchst Christus nicht, du kommst eh in den Himmel, was alles völlig verkehrt ist. Nach deiner Wiedergeburt erzählt dir der Teufel, du bist zu schlecht, du hast zu viel gesündigt, du kommst eh in die Hölle. Es ist das exakte Gegenteil von dem, was Christus dir sagt. Und falls es dir aufgefallen ist, über allen Lügen des Teufels steht seine größte Lüge und die heißt, Christus kann dich nicht retten. Das ist die allergrößte Lüge. Vor deiner Bekehrung, du hast nicht gesündigt, du brauchst Christus nicht. Nach deiner Bekehrung, du hast zu viel gesündigt. Christus kann dich nicht retten. Der Teufel wird durch und durch seinem Namen Diabolos, der Verdreher der Tatsachen, gerecht. Und wollen wir nun im Kampf gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels, gegen all seine Lügen gerüstet sein, müssen wir uns die Wahrheit erstmal anschauen. Die heilbringende Wahrheit, Schritt für Schritt. Und Paulus erinnert uns daran, dass wir einen Gürtel brauchen. Und unser Gürtel ist die Wahrheit. Der beste Schutz, der uns handlungsfähig macht, der uns standhaft macht, ist die Wahrheit. Die Bibel ist glasklar, was bzw. wer die Wahrheit ist. Erstens, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus, und dieser spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus, und zweitens, Jesus selbst betet zu Gott in Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort, die Bibel ist Wahrheit. Die Wahrheit ist also eine Person, Jesus Christus, und die Wahrheit ist ein Buch, die Bibel. Und das ist kein Widerspruch, sondern pure Logik, denn wir wissen, Jesus Christus ist das Wort Gottes selbst, Johannes 1. Von den beiden Dingen will der Teufel dich trennen. Also wenn wir uns heute mit Wahrheit umgürten sollen, müssen wir das Wort Gottes kennenlernen, mehr und mehr. Müssen wir der Wahrheit ins Auge blicken. Je tiefer wir der Wahrheit ins Auge blicken, umso stärker umgürten wir unsere Lenden mit der Wahrheit. Umso sicherer stehen wir im Kampf. Stell dich der Wahrheit, stell dich Christus, stell dich dem Wort Gottes. Davon abgesehen, nur Feiglinge stellen sich nicht der Wahrheit. Nur Feiglinge belügen sich Tag für Tag selbst und glauben ihren eigenen Lügen. Also wenn ich eins verstanden habe in den letzten Monaten, dann folgendes. Der Mensch ist ein Meister darin, sich selbst zu belügen. Der Mensch ist ein Meister darin, sich selbst zu belügen. Und ich sage es nochmal, damit es jeder behält, der Mensch ist ein Meister darin, sich selbst zu belügen. Sich selbst etwas vorzumachen. Wir reden uns ein, wir hätten alles Mögliche, was wir getan haben, doch nur gut gemeint. Wir reden uns ein, ja, ich hatte doch keine andere Wahl, ich musste doch das und das tun oder eben nicht tun, weil es ging nicht anders. Und hätte ich es nicht getan, dann hätte es eher ein anderer getan. Und dann glauben wir unseren eigenen Lügen. Jeder hier weiß ganz genau, wovon ich spreche. Bis zum Ende aller Tage wird es deine Aufgabe sein, dich täglich, wahrscheinlich stündlich, selbst zu überprüfen. Deine Motivation, warum du etwas tust oder eben nicht tust, zu hinterfragen. Schlussendlich sind diese Lügen, mit denen du dich selbst betrügst, vom Teufel. Denn er ist der Vater der Lügen. Er hat also alle Lügen gezeugt. Stellst du dich nicht Christus, stellst du dich nicht der Bibel, hast du das dem Teufel zu verdanken. Ja, nee, mich für Christus entscheiden, nee, ich habe da echt keine Zeit zu. Nee, ich denke, ich mache das besser nächstes Mal. Irgendwann, wenn ich wirklich dazu bereit bin, nee, jetzt besser nicht. Bitte, sei dem Teufel bei all seinen Lügen nicht auch noch eine Hilfe. Seine Lügen sind eine seiner Waffen. Also lass nicht zu, dass er sie auf dich abfeuert. Also wir beginnen mit dem allerersten Rüstungsgegenstand, den Paulus nennt, dem Gurt der Wahrheit. So hart die Wahrheit auch manchmal ist. Manche gehen ja nicht zum Arzt, weil sie Angst vor der Diagnose, also vor der Wahrheit haben. Aber die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, wird sie nicht retten. Es wird sie nur noch schneller in den Tod stürzen. Also sieh der Wahrheit ins Gesicht. Die Bibel spricht natürlich von vielen, vielen Wahrheiten, die du beachten musst, die du in deinen Gurt der Wahrheit stecken kannst. Aber heute schauen wir uns erstmal die zwei entscheidendsten Wahrheiten an. Die Christus und die Bibel uns sagen will. Erstens, Christus. Alle positiven Attribute, die dir einfallen, gebühren allein Christus. Christus ist groß, Christus ist heilig, er ist gut, gerecht und gnädig. Und zweitens, die andere Wahrheit, und das ist der schwierige Teil der Wahrheit, der wir nicht so gerne ins Gesicht schauen, der Mensch, du und ich, wir sind nicht gut, nicht groß, nicht gerecht. Nein, der Mensch ist nicht groß, nicht gerecht und er ist recht nicht gut. Der Mensch ist klein, ungerecht und abgrundtief böse. Ich würde dir heute so gerne einen Anstupser geben, dass du anfängst zu begreifen oder zumindest darüber nachzudenken, wie abgrundtief sündhaft der Mensch ist. Zumindest ein Anstupser. Meine Ansprüche sind echt nicht hoch, denn sowieso werde ich niemals imstande sein, die Ungerechtigkeit, die Boshaftigkeit, die furchtbare Sündhaftigkeit eines Menschen bis in ihre tiefsten Abgründe aufzudenken. Das kann nur Gottes Wort, wenn du es studierst. Aber bitte schau heute so tief du kannst, soweit Gott, soweit sein Wort es dich erkennen lässt, in die tiefen Abgründe deines Herzens hinein. Sieh das bösartige Krebsgeschwür an, das deinen ganzen Körper befallen hat. Und dann wollen wir Folgendes tun. Wir blicken auf unseren Erlöser, unseren Heiland Jesus Christus, der die Wahrheit ist. In ihm allein ist das Heil, Apostelgeschichte 4,12. Der Einzige, der dich von deinen Sünden, von deinem Krebsgeschwür befreien kann, Christus, der vollkommen heilig und gerecht und gnädig ist. So traurig wäre es, wenn du heute wieder hier rausgehst und du schon wieder nicht verstanden hast oder nicht verstehen willst, dass Christus der Einzige ist, der dein Heiland ist, der gerecht und gut ist. Der Einzige, der dich heilen kann, der Einzige, der dich retten kann. Das Problem ist, so wie ich nie imstande sein werde, die tiefen Abgründe der menschlichen Sündhaftigkeit in Worte zu fassen, so werde ich nie imstande sein, Christi Größe, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Güte bis zum Anschlag hervorzuheben. Niemals werden die Worte eines Menschen dazu ausreichen. Christi Heiligkeit zu erkennen, ist ein lebenslanges Unterfangen. Das Einzige, was mir heute vielleicht ansatzweise möglich erscheint, ist es, wenn der Herr mir gnädig ist, ist es, die Distanz zwischen deiner Sündhaftigkeit und dagegen Christi Heiligkeit so weit voneinander zu distanzieren, wie es mir mit Worten nur möglich sein kann, damit du dann verstehst, welchen Weg Christus hinter sich gelassen hat, welche unendlich weite Distanz er überbrückt hat, um dich aus deinem Sündenpfuhl herauszuretten, um dich dann mit in sein Reich zu nehmen. Von seinem heiligen Thron im Himmel, der für uns Menschen unerreichbar ist, kommt er herab in die dunkelsten, ekelhaftesten, tiefsten Tiefen deines sündigen Daseins. Und von dort holt er dich heraus und nimmt dich mit vor seinen heiligen Thron. Du hast keine Ahnung, ich überhaupt auch nicht, welche riesige Distanz Christus dahinter sich gelegt hat. Ich kann es nur annehmen und glauben, dass Christus das alles für mich getan hat. Der Mensch ist viel schlechter, als du denkst. Christus ist viel heiliger, als du denkst. Und umso größer ist seine Gnade, mit welcher er die Distanz dazwischen überbrückt. dass er nach wie vor Menschen rettet. Diese Wahrheit, wenn du sie annimmst, sie wird dich bewahren vor den listigen Kunstgriffen des Teufels. Die Lügen des Teufels werden mit Wahrheiten Gottes entkräftet. Falls du noch kein Kind Gottes, noch nicht wiedergeboren bist, dann musst du Folgendes wissen. Du bist ein Sünder. Das ist die Wahrheit. Lass dich nicht vom Teufel belügen. So mancher denkt vielleicht, gut, gegen das eine oder andere Gebot habe ich schon mal in meinem Leben verstoßen. Ja, letzte Woche im Rewe, da habe ich eine Erdbeere aus der Schale genommen und heimlich gegessen. Ja, das war nicht richtig, das kann man vielleicht Stehlen nennen. Und gut, ich habe schon irgendwie verstanden, dass ich Sünder bin. Oder ja, oh, damals, als ich jung war auf der Party, ja, oh, weia, da habe ich echt viel Unsinn gemacht. Gut, da habe ich auch schon irgendwie gesündigt. Ja, und letztens habe ich meinen Kollegen mal so richtig angeschnauzt. Ah, das war auch nicht gut. Okay, ich habe verstanden, dass ich Sünder bin. Du denkst, du hast verstanden, dass du Sünder bist, weil du schon mal gesündigt hast. Dann hast du gar nichts verstanden. Zumindest nicht viel. Gott hat dir nur einen klitzekleinen Einblick in dein eigenes Herz gewährt. Einen klitzekleinen. Sei ehrlich zu dir selbst. Denkst du, du hast schon mal in deinem Leben gesündigt? Die Wahrheit ist leider, es vergeht keine Sekunde, in der du nicht kläglich scheiterst an den heiligen Maßstäben Gottes. Wie gesagt, ich will dir jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Anstupser geben. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, erstes Gebot. Frag dich mal bitte, wie viele Dinge, die allein heute Morgen schon wichtiger waren als Gott? Sei bitte ehrlich dabei, dann weißt du Bescheid. Das 10. Gebot, du sollst dich begehren, deines Nächsten hab und gut. Da braucht sich auch keiner was vorzumachen. Ebenso bei den anderen 8 Geboten dazwischen, du sollst nicht lügen. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Mindestens uns selbst belügen wir 100 Mal am Tag, andere auch. Und dazu kommt noch, dass Jesus Sünde definiert als etwas, das schon im Kopf beginnt, bevor man zur Tat schreitet. Du musst nicht erst etwas Sündhaftes tun, bevor Gott es dir als Sünde anrechnet. In deinem Kopf bist du Ehebrecher, bist du Mörder, bist du Dieb, Götzendiener und vieles mehr. Es kommt noch viel schlimmer. Einige von euch werden vielleicht denken, dass ich verrückt werde. Ist okay. Als du heute im Gottesdienst gebetet hast, überprüf deine Motivation. War sie ausschließlich rein? War sie ausschließlich rein? Überprüf dich selbst. Warst du wirklich 100%ig von dem Gedanken eingenommen, dass du allein Gott ehren willst? Denn alles andere wäre falsch. Und wenn dein Denken auch nur für eine Sekunde, für 1% durch etwas anderes motiviert war, hast du gesündigt. Du merkst es selbst kaum. Aber dein Denken ist nie ausschließlich rein. Dein Denken ist kontaminiert mit jeglicher Art von Sünde. Und davon abgesehen, spätestens Jakobus 4,17 sollte dich stellen. Wenn du ein Gutes zu tun weißt und es nicht tut, für den ist es Sünde. Mit anderen Worten, wenn du weißt, du könntest hier und da etwas Gutes tun, aber du tust es nicht, Sünde. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Wie oft tun wir Gutes nicht, wo wir hätten Gutes tun können? Wir murren, wir machen uns Sorgen, wir haben Zweifel. Alles Sünde, 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 wo man auch hinblickt. Das sind alles nur mal Gedankenanstöße. Wolfgang Nestvogel sagt, alles, was wir tun, ist kontaminiert mit Sünde. Alle Pflichten, die wir erfüllen, alle guten Taten, die wir leisten, denen sind alle Unreinheiten beigemengt. Unsere besten Taten sind vor Gott nicht gut. Alles ist kontaminiert, ist der perfekte Ausdruck. Alles ist kontaminiert mit Sünde. Alles ist gezeichnet von meinen sündigen Taten und Gedanken, von meinem sündigen Wesen. Ich kann nicht nicht sündigen. Der große Erweckungsprediger George Whitfield sagte im 18. Jahrhundert, nie können wir ein Gebet sprechen, das so vollkommen ist, wie das moralische Gesetz Gottes es verlangt. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich muss sagen, ich kann nicht wirklich beten, ich kann nur sündigen. Ich kann nicht zu anderen Menschen predigen, ich kann nur sündigen. Ich bin gezwungen zu bekennen, sogar über meine Buße müsste ich Buße tun. Und sogar meine Tränen der Reue müssen im teuren Blut meines Erlösers gewaschen werden. Unsere besten Werke sind nichts als die raffiniertesten Sünden. Auch als Christ ist und bleibt alles, was du tust, kontaminiert mit Sünden. So sehr du auch dagegen kämpfst. Von deinen 50 Sünden, die du am Tag getan hast, überwindest du Kraft des Heiligen Geistes nach und nach die ein oder andere. Und dann tust du vielleicht nur noch 49. Das ist auch gut so. Kämpfe weiter Kraft des Heiligen Geistes gegen deine Sünden an. Aber schon bald offenbart dir der Heilige Geist, dass es gar nicht 50 Sünden am Tag waren, die du getan hast, sondern 150. Nach ein paar Jahren wird dir klar, es sind nicht 150, es sind 1550 pro Tag. Du bist Sünder durch und durch. Dass Paulus sich selbst am Ende seines Lebens als größten Sünder bezeichnet, macht das deutlich. Das haben wir schon letzte Woche gehört. Und Paulus spricht übrigens am Ende seines Lebens von dem größten Sünder, der er ist, nicht der er war. 1. Timotheus 1,15. Paulus, der in jeglicher Hinsicht allen Christen ein Vorbild ist. William MacDonald schreibt dazu, gottesfürchtige Heilige erweisen sich oftmals als diejenigen, die sich ihrer eigenen Sündhaftigkeit am meisten bewusst sind. Gottesfürchtige Heilige erweisen sich oftmals als diejenigen, die sich ihrer eigenen Sündhaftigkeit am meisten bewusst sind. Paulus hat sein eigenes Leben, alles, was er sagte, was er tat, im Lichte Gottes gesehen. Er sieht, dass alles durchtränkt ist mit Sünde. So viel Gutes er auch tut, und das bezeugt uns die Bibel, so ist ihm jederzeit bewusst, alles ist kontaminiert mit Sünde. Nun, Paulus hatte allerdings bereits verstanden oder verinnerlicht, dass ihm all seine Sünden durch Christus vergeben sind. Deswegen hat er auch seine Freude am Herrn. Paulus sagt am Ende seines Lebens in seinem 2. Timotheusbrief, in vollem Bewusstsein seines sündigen Wesens, er hat den guten Kampf gekämpft. Von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit für ihn bereit, die Christus ihm zuerkennen wird. Mitten im Kampf weiß er voller Freude, was Christus für ihn im Himmelreich vorbereitet hat. Er zweifelt keine Sekunde daran. Mutig, voller Hoffnung, voller Freude blickt er auf das, was kommt. Ja, er weiß, dass er Sünder ist, durch und durch. Aber er hat etwas Einzigartiges erlebt, etwas, das nur unser Erlöser bietet. Etwas, das alle Gläubigen erlebt haben. Ich möchte es gerne an einer anderen Person erläutern, weil wir eben schon letzte Woche von Paulus gehört haben. Nehmen wir mal Johannes. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu. Viele Jahre nach Jesu Himmelfahrt, als Johannes schon alt ist und auf der Insel Patmos die bekannte Offenbarung empfangen hatte, woraufhin er das letzte Buch der Bibel schrieb, dort wird er im Geist entrückt und er begegnet unserem Herrn Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit im Himmel. Und dann geschieht Folgendes. Achtet bitte darauf, was geschieht, als Johannes Jesus sieht. Mit anderen Worten, als Johannes die Wahrheit sieht. Offenbarung 1, Verse 12 bis 17. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz. Als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Johannes fiel zu seinen Füßen nieder wie tot, denn sein sündiges Fleisch kann in Jesu Gegenwart nicht bestehen. Nicht stehen. Er kann nur umfallen wie tot. Das ist in der Bibel eine übliche Reaktion für jemanden, der die furchterregende Herrlichkeit des Herrn erblickt hat. Abraham, Mose, Aaron, Jesaja, Hesekiel, Paulus, Johannes. So viele haben genau das erlebt. Und heute ist es nicht anders. Aber es ist so schön zu lesen, wie Christus dann reagiert. Wie es mit diesen Leuten dann weiterging. Nicht umsonst sind das Namen, die wir bis heute noch kennen. Von Johannes, der den verherrlichten Christus sieht und dann wie tot zu Boden fällt, lesen wir Folgendes. Und jetzt kommt die Wendung in der Predigt. Wir wollen jetzt endlich unseren Blick wegrichten von unserem eigenen sündigen Dasein hin zu Christus, zu unserem Heiland. Und seid mir bitte nicht böse, ich werde mich bei ein paar Dingen wiederholen, weil sie einfach wichtig sind, weil ich sie nicht oft genug sagen kann. Also Johannes schreibt weiter in Offenbarung 1, 17, 18, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und jetzt kommt Jesus. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus sieht, dass Johannes angesichts seiner Sünden Christi Herrlichkeit kollabiert. Er zerbricht, aber dann kommt Christus, legt ihm seine rechte Hand auf, im Sinne von, er tröstet ihn, er begnadigt ihn und er richtet ihn wieder auf. Komm, ich zeig dir was. Und dann empfängt Johannes eine Offenbarung, die ihresgleichen sucht. Christus gebraucht Johannes. Johannes fällt um wie tot, aber Christus richtet ihn wieder auf und gebraucht ihn. Die Wahrheit ist, Christus begnadigt dich. Christus richtet dich auf, nachdem du deine Schuld erkannt hast und du deine Knie vor ihm gebeugt hast. Das ist es, was Christus tut. Er lässt dich nicht elendig unter deinem Schuldbewusstsein leiden und übers Schlachtfeld kriechen. Nach deiner Schulderkenntnis muss der Blick auf Christus kommen. Auf ihn, der die Wahrheit ist. Er vergibt dir, er richtet dich wieder auf und er gebraucht dich. Der Teufel will, dass du deinen Blick von Christus wieder wegrichtest, hin zu deiner Schuld. Der Teufel zwingt dich wieder in die Knie. Schau auf deine Schuld, nicht auf Christus. Bleib für immer am Boden, verzweifelt in Depressionen. Schön unbrauchbar für das Reich Gottes. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Christus will. Wir wollen uns das ganze Prinzip kurz noch etwas genauer angucken und ich möchte dafür nochmal an der Waffenrüstung ansetzen. Das wird gleich alles wunderbar zusammenfassen. Beim Gurt der Wahrheit, den du dir fest umschnallen musst, und beim Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn Paulus von einem Brustpanzer spricht, dann hat er einen römischen Brustpanzer vor Augen. Das war damals ein Kettenhemd. Er schützte vor Stichwaffen, er schützte alle inneren lebenswichtigen Organe. Hast du den Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht an und wirst du von einem Pfeil getroffen, dann sieht es schlecht um dich aus. Vielleicht kannst du noch ein paar Meter laufen, aber dann verlassen dich deine Kräfte. Du blutest, fällst und du liegst schwer verwundet, unbrauchbar auf dem Schlachtfeld. Nun, wenn Paulus von Gerechtigkeit spricht, welche Gerechtigkeit meint er dann? Ich denke, die meisten, ich auch, würden an dieser Stelle gerne eine ethisch-moralische Predigt daraus machen. Sei gerecht, tu Gutes, sei immer aufrichtig, dann kann der Teufel dir nichts anhaben, dann prallen seine Pfeile an dir ab. Natürlich sollst du aufrichtig sein, Gutes tun, ehrlich sein, moralisch korrekt leben und so weiter. Klar, wir sollen nicht sündigen. Aber wenn das dein Brustpanzer sein soll, so viel Mühe du dir auch gibst mit dem Gerechtsein, du wirst es nicht schaffen. Vergiss es. Der erste, spätestens der zweite Pfeil der Anklage des Teufels geht durch deinen Brustpanzer hindurch. Denn deine Gerechtigkeit ist und bleibt löchrig bis zum Anschlag. Du bist nicht gerecht, weil nichts, was du tust, vollkommen gerecht ist. Wenn deine Gerechtigkeit dein Brustpanzer sein soll, dann hast du das löchrigste Kettenhemd aller Zeiten an. Deine Gerechtigkeit gleicht eher einem feuchten, zerrissenen Unterhemdchen, das so ein bisschen rumschlabbert. Das wird keine Pfeile aufhalten. Deine Feinde werden dich auslachen und dich als allererstes abschießen. Paulus, der nach der Gerechtigkeit des Gesetzes untadelig wandelte, sagt die Bibel in Philipper 3,6. Er selbst hat verstanden, dass er auf eine ganz andere Gerechtigkeit bauen muss, nicht auf seine eigene. Sein Brustpanzer besteht aus einer anderen Gerechtigkeit. Philipper 3, Vers 7 bis 9. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Und jetzt kommt's, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Es ist also nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Ich kann sie mir nicht religiös mühevoll erarbeiten. Nein, der Panzer kommt von Gott. Ich kann ihn mir nicht selbst bauen. Und in unserem Kampf gegen die finsteren, dämonischen Herrscher dieser Welt reicht unsere menschliche Gerechtigkeit niemals aus. Ihre hinterlistigen Angriffe, ihre bösartigen Pfeile werden dich treffen und verwunden. Du wirst zu Boden stürzen und dann werden die Wölfe dich zerreißen. Dann wird der Löwe stolz seine Pfoten auf dich draufstellen und du bleibst darunter am Boden liegen. Im Kampf gegen die dämonischen Herrscher dieser Welt brauchen wir eine göttliche Gerechtigkeit von göttlicher Qualität. Einen göttlichen Brustpanzer, den du allein aus Glauben an Christus bekommst. wenn du von ganzem Herzen bekennst, dass du schuldig vor Gott bist und wenn du daran glaubst, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, dann ist Christus deine Gerechtigkeit. Wenn du in Christus bist, dann ist er deine Gerechtigkeit. Dieser Panzer wird dich schützen. Christus, der absolut Gerechte, dieser Brustpanzer ist undurchlässig für jegliche Art von Angriffen. Christus ist deine Gerechtigkeit. Wenn du also ein Kind Gottes bist und Gott dir alle Schuld vergeben hat, wenn dann der Teufel nachts zu dir ans Bett kommt und dir aufs Brot schmieren will, wie schlecht du bist, wie viele Fehler du gemacht hast, was für ein unnützer Kerl du bist, der unnötigste Typ auf der ganzen weiten Welt, dass du viel zu viel gesündigt hast und so ein Typ wie du hat nie und nimmer das Himmelreich verdient, so ein Typ wie du muss in der Hölle schmoren für immer. Und wenn du dich auf diese Diskussion einlässt und anfängst, dich irgendwie mit deiner Gerechtigkeit zu rechtfertigen, dass du doch gar nicht so schlecht bist. Und dass du doch ein ganz korrekter Typ bist und so viele Fehler hast du doch gar nicht gemacht. Und dann fängst du an, mit dem Teufel zu diskutieren, hin und her, und du lässt dich auf jeden Vorwurf ein. Dann hast du ein Problem. Der Teufel kommt und schmiert dir ein paar deiner Fehler aus Brot. Und irgendwie schaffst du es vielleicht, selbst dir mit einer schwammigen Argumentation einzureden, dass du doch gar nicht so schlecht bist. Und du schaffst es vielleicht, die ersten Pfeile des Teufels abzuwehren. Aber schon schießt der Teufel die nächsten Pfeile los, weitere Fehler, die du getan hast. Langsam gehen dir die Argumente für deine eigene Gerechtigkeit aus. So schlecht bist du doch gar nicht, oder vielleicht doch. Und dann fängst du an zu wackeln. Und der Teufel sieht das und er hat kein Mitleid. Schon kommen die nächsten Pfeile angeschossen. All die Fehler deiner Jugend, die Fehler in deiner Familie, an deinen Lügen, deine falsche Motivation, deine sündhaften Hintergedanken, dein egoistisches Handeln und deine Argumente schwinden dahin. Und er schießt weiter und weiter und weiter und du brichst zusammen, denn der Teufel hat recht. Du bist ein Sünder. Du hast so viele Fehler auf dem Kerbholz. Du bist ungerecht. Und wenn du ehrlich bist, kannst du dein eigenes Handeln nicht mehr rechtfertigen. Du siehst, dass jede deiner Taten durchtränkt ist mit Sünde. Nichts hast du Gutes getan. Es ist alles schlecht. Wie soll Gott dir alles vergeben? Wie kann Gott dich gebrauchen? Wie soll er dich retten? Das Feuer der Hölle ist genau für Leute wie dich bereitet worden. Dort ist dein Platz. Wenn der Teufel dich so weit bringt, liegst du zerstört auf dem Boden, ertränkt in deinen eigenen Sünden, unbrauchbar für das Reich Gottes. Und das nur, weil du auf deine eigene Gerechtigkeit gebaut hast. Wenn du im Kampf gegen den Teufel auf deine eigene Gerechtigkeit baust, kannst du nur verlieren. Bist du unbrauchbar für das Reich Gottes. Jetzt muss wieder der Blick auf Christus kommen. Ja, du musst es verstehen, wie schlecht du bist und wie unfähig du ohne Christus bist. Du bist ein Niemand. Du bist eine Null auf dem Schlachtfeld. Ohne Christus bist du eine Null. Deine Gerechtigkeit hat ausschließlich Scheitern auf dem Schlachtfeld zur Folge. Deswegen, vergiss als Christ niemals, wer dich vor dem Vater gerecht gesprochen hat. Vergiss niemals, wer es ist, der dich gerettet hat. Er richtet dich wieder auf. Christus richtet dich wieder auf. Er ist deine Gerechtigkeit. Römer 3, 21, 22. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Römer 3, 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Römer 5, 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, die dir Frieden bringt, es ist Gottes juristische Gerechtigkeit, eine fremde, geschenkte Gerechtigkeit. Gott erklärt uns für gerecht, obwohl wir durch und durch ungerecht sind. Und warum tut Gott das? 1. Petrus 3, 18. Denn auch Christus hat einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Jesus, der Gerechte, nahm all unsere Schuld auf sich. Wenn der Teufel uns attackiert mit unseren eigenen Verfehlungen, dann hilft uns unsere eigene Gerechtigkeit nicht weiter, sondern, sondern allein Christus, der Gerechte, der in uns lebt. Wenn der Teufel uns attackiert, müssen wir auf Christus schauen und was er für uns getan hat und dass er unsere Gerechtigkeit ist. Wenn Christus mich von aller Schuld freispricht und mir das zusagt durch sein heiliges, unfehlbares Wort, dann glaub den Lügen des Teufels nicht. Du weißt, er ist ein Lügner. Also falls du ein Kind Gottes bist und dein Schuldempfinden, deine Sündenlast drückt dich zu Boden und führt zu den depressivsten Gedanken, dann musst du wissen, dass das die Angriffe des Teufels sind. Denn Christus handelt anders. Er ist es, der dich wieder aufrichtet, der dir Heilsgewissheit und Frieden schenkt. Schau auf Christus und denk darüber nach, was er mit deinen Sünden gemacht hat, was er für dich auf sich genommen hat. Jesaja 53,5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es ist ein seliger Tausch, sagt Martin Luther. Ich gebe meine Gerechtigkeit ab, eine Gerechtigkeit, die keine ist. Meine eigene Gerechtigkeit ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn ich bin nicht gerecht. Ich gebe meine Schuld an Jesus Christus ab und dafür bekomme ich Jesu Christi Gerechtigkeit. Alles durch den Tod Jesu am Kreuz. Was will der Teufel uns da noch anhaben? Jesus hat unsere Schuld schon längst bezahlt. Wir sind nicht mehr schuldig, nicht mehr anklagbar. Wenn wir das verstanden haben, wenn Christus in uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8,31. Was will der Teufel uns dann noch vorwerfen? Ja, wir hätten sterben müssen. Ja, wir haben das Feuer der Hölle verdient. Aber Christus, der Gerechte, starb für mich, den Ungerechten. Und diese Gerechtigkeit in Christus bekommen wir durch Glauben. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Ich bin so froh, dass es einige Männer Gottes gibt oder gab, die der Welt ein paar Einblicke in ihr Innerstes gewährten. Martin Luther zum Beispiel. Er ist an dem Ausdruck Gerechtigkeit Gottes fast verzweifelt. Denn auch er hatte sie falsch verstanden. Er dachte, es ist Gott, der diese Gerechtigkeit von uns einfordert. An diesen Gedanken kann man nur verzweifeln. So ging es auch Luther. An diesem Maßstab von Gottes heiligem Gesetz können wir nur scheitern. Bis er begriff, wir müssen uns diese Gerechtigkeit nicht erarbeiten. Bis er begriff, diese Gerechtigkeit bekommen wir durch den Glauben. So sehr er die Gerechtigkeit und den Begriff der Gerechtigkeit hasste, sagte er, weil sie ihm nur sein Scheitern vorhielt, desto mehr liebte er sie nun, als er verstanden hatte, dass es eine zugerechnete Gerechtigkeit ist, die wir allein durch Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bekommen. Er sagte, hier fühlte ich mich völlig neu geboren, als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Und fortan zeigte mir die Bibel ein ganz anderes Gesicht, so groß vorher mein Hass war, womit ich das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst habe, weil es mir nur mein Scheitern vorhielt. So groß war jetzt die Liebe, mit der ich es als das allersüßeste Wort rühmte. Und so ist mir diese Stelle, Römer 1,17, der Gerechte wird aus Glauben leben. So ist mir diese Stelle des Paulus zu einer Pforte des Paradieses geworden. Das ist eine absolut befreiende Erkenntnis, denn ich werde Gottes Kind allein durch den Glauben an Christus. Das ist fremde Gerechtigkeit, das ist geschenkte Gerechtigkeit. Wer das einmal begreift, der freut sich darüber, weil es frei macht, weil es uns unanklagbar macht vor dem Teufel. Diese Gerechtigkeit ist stark wie ein Brustpanzer. Wie will der Teufel uns jetzt noch verklagen? Jetzt bleiben die listigen Angriffe des Teufels zwecklos. Auch wenn er uns immer wieder attackieren wird, seine Pfeile der Anklage werden den Brustpanzer der Gerechtigkeit Christi nicht durchbohren können. Römer 8,31. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Frieden. Und auch wenn wir auf dem Schlachtfeld stehen, mit der richtigen Ausrüstung haben wir Frieden mitten im Kampf. Amen.